4 Jahre nach dem Elfmeter-Drama von Belgrad und 2 Jahre nach der Schmach von Córdoba stand die deutsche Nationalmannschaft 1980 wieder im EM-Finale. Ein Umstand, der letztlich vielleicht weniger der eigenen Klasse als der fußballerisch eher überschaubaren Qualität der Konkurrenz und des gesamten Turniers geschuldet war. Unterm Strich stand dann aber der zweite deutsche EM-Titel, dank eines deutschen Überraschungshelden und vermutlich auch dank schmutziger Tricks der Bild.
Triumphale Siege, bittere Niederlagen, dramatische Spielverläufe, strahlende Sieger und am Boden zerstörte Verlierer. Das ist der Stoff, aus dem die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten gemacht sind. Malte Asmus und Dietrich Schulze-Marmeling erzählen ihre Geschichte in dieser Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden.
Nein, besonders nett war die Medienwelt zur deutschen Nationalmannschaft 1980 nach dem EM-Titelgewinn durch den 2:1-Finalsieg gegen Belgien nicht zur deutschen Mannschaft gewesen. Meister der Armut, schrieb zum Beispiel das niederländische Algemeen Dagblad. Und das, obwohl Deutschland damals als erste Mannschaft überhaupt gerade zum zweiten Mal Europameister geworden war. Auf 19 Spiele in Folge ohne Niederlage zurückblicken konnte, obwohl sie gleich 6 Spieler des Turnier-All-Star-Teams stellte und mit Klaus Allofs den Torschützenkönig und mit Karl-Heinz Rummenigge sogar den besten Spieler des Turniers bei dieser ersten EM-Runde mit 8 Teams, die
Attention.
Allerdings auch auf spielerisch eher durchschnittlichem Niveau kickten. Darauf und speziell auf das Endspiel gegen Belgien und einen legendären Helden, mit dem damals eigentlich keiner so richtig gerechnet hatte, blicken wir in dieser Episode zurück. Natürlich auch wieder mit Dietrich Schulze-Marmeling, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und unter anderem Autor des Buches Giganten, die größten EM-Spiele aller Zeiten aus dem Verlag Die Werkstatt. Hallo Dietrich.
Ja, hallo.
Wir hören im Hintergrund das offizielle TV-Intro des Turniers. Dietrich, ich habe die Lobeshymnen der internationalen Presse eben zitiert. Also Lobeshymnen natürlich in Anführungsstrichen. Und wie dieses Intro musikalisch nicht so richtig begeistern kann, hat auch die Endrunde in Italien damals 1980 fußballerisch nicht so richtig begeistert. War kein begeisterndes Turnier.
Ein ziemlich dröges und von der Qualität her schwaches Turnier. In 14 Begegnungen wurden 27 Tore geschossen. Das sind klägliche 1,93 Treffer pro Spiel. Es gab dreimal ein 0:0. Weitere 5 Begegnungen, die mit 1:0 oder 1:1 endeten. Und der Kicker hat das ja ganz schön dann auf den Punkt gebracht, als sich die DFBL von Griechenland als Gruppenletzten dann nur mit 0:0 trennte. Betitelte der Kicker seinen Spielbericht mit das 0:0 geht den Chancen nach in Ordnung.
Ja, du hast es gesagt, 14 Begegnungen, so viel wie noch nie bei einem EM-Turnier zuvor. 1977, da hatte sich die UEFA nämlich entschieden, die EM-Runde künftig aufzuwerten, das Turnier also zu erweitern. 8 Mannschaften in 2 Vierergruppen gegeneinander antreten zu lassen, aus denen dann die Gruppensieger das Finale bestritten. Ein Modus, der aus heutiger Sicht ja nur so semi-optimal war und damit sicher auch ein Grund, warum das Turnier am Ende insgesamt doch so kritisch in der Rückschau gesehen wurde.
Dass man auf 8 rausgeht, war ja in Ordnung, aber dass man auf die Halbfinals verzichtet, drückte auch irgendwie auf die Stimmung, das machte das Turnier auch unattraktiv. Das war ja auch völlig absurd in der Gruppe, wo sich Belgien dann durchsetzte gegenüber Italien. Beide hatten ein identisches Torverhältnis, identisch viele Punkte. Beide hatten zweimal unentschieden gespielt und je einmal gewonnen. Das ist jetzt auch keine überragende Vorrundenbilanz. Und die Italiener hatten ein Torverhältnis von nach 3 Spielen von 1:0. Und die Belgier hatten 1:3:2. Und die beiden Teams selber hatten sich 0:0 getrennt. Da fragt man sich ja wirklich, ist das so ganz in Ordnung, dass jetzt der Zweite, für den quasi das Turnier erledigt ist, nicht die Chance eines Halbfinals da nochmal bekommt. Das geht eigentlich überhaupt nicht.
Und gar nicht ging nach heutigen Maßstäben auch der Zuschauerzuspruch. So ein richtiges Turnierfeeling bei den einheimischen Fans, das man ja heute kennt, wo die Stadien voll sind, egal welche Länderteams da spielen, wollte 1980 noch nicht so richtig aufkommen. Die Begeisterung der Tifosi, die hielt sich ziemlich in Grenzen, ne?
Die sich absolut in Grenzen. Wenn Italien nicht selber spielte, dann waren 12.000 bis 13.000 Zuschauer im Stadion.
Minuskulisse. Und das lag vor allem an der ohnehin fußballerisch ziemlich gedämpften Stimmung im Land. Dafür hatte ein ungeheuerlicher Manipulationsskandal gesorgt, in den viele italienische Clubs und Spieler verwickelt gewesen waren. 13 Spieler waren damals nämlich verhaftet worden, weil sie angeblich in die Manipulation von Ligaspielen verwickelt waren. Und dazu kam noch, dass man der italienischen Nationalmannschaft sowieso nicht viel zugetraut hatte im eigenen Land, was die Gruppenphase dann ja letztlich auch untermauerte. Dietrich hat es eben schon erzählt. Und so kamen dann Deutschland als Sieger der Gruppe 1 mit der GSSR, den Niederlanden und Griechenland und Belgien ins Endspiel. Die Belgier, die hatten sich gegen England, Spanien und wie eben gehört, durch das abschließende 0:0 im Gruppenendspiel gegen Italien durchgesetzt.
Palla sul fondo. 3 Minuten di recupero. Ecco il fischio di Garrido. 0-0 fra Italia e Belgio. Il Belgio va in finale con la Germania occidentale.
Gucken wir mal auf die beiden Finalmannschaften. Die deutsche Mannschaft war damals nach der EM-Blamage 78 in Argentinien, dem frühen Aus der Schande von Córdoba gegen Österreich, ein Team im Umbruch und vor allem ein sehr junges Team deshalb. 24,5 Jahre im Schnitt, damals der bis dato jüngste deutsche EM-Kader überhaupt. Man könnte fast sagen, Jugend forscht.
Ja, komplett im Umbruch. Man hatte mit einigen Ausfällen zu kämpfen, also Rainer Bonhoff fiel verletzungsbedingt aus. Der drückte dann natürlich schon mal den Altersdurchschnitt. Dann Klaus Fischer als Stürmer fiel aus wegen eines Beinbruchs. Eigentlich waren Norbert Niekbuch und Schalke 04 für den Platz zwischen den Pfosten vorgesehen, fiel ebenfalls verletzungsbedingt aus. Für ihn spielte dann der Kölner Toni Schumacher, 26 Jahre alt, der aber auch verletzt war. Er hat das Finale mit einem gebrochenen Mittelhandknochen damals bestritten. Auf der Libero-Position hatte man personelle Probleme. Da war Bernd Kuhlmann für vorgesehen. Keine optimale Besetzung für diese Position. Hat man dann auch nach dem ersten Spiel geändert. Für ihn hat dann Uli Stielicke, der einzige Legionär im Team, diese Position übernommen, der von hinten aus das Spiel dann auch gut dirigieren konnte. Das war nicht gerade Kuhlmanns Fähigkeit. Dann hatte man, also für den Sturm, da Fischer ausfiel, einen 29-jährigen ehemaligen Handballer nominiert, Horst Rubisch vom Hamburger SV.
Ein Mann, der selbst im WDR später rückblickend auf Understatement machte.
Das war alles internationale Spitzenklasse. Also der Einzige, der da vielleicht nicht aus der internationalen Spitzenklasse kam, war ich.
Natürlich war er im Vergleich zu einigen anderen Hochbegabten im Team technisch eher limitiert, aber Rubesch, der hatte nun mal andere Fähigkeiten und sollte dann ja noch eine ziemlich wichtige Rolle in diesem Finale spielen, dazu gleich mehr. Aber trotz der Jugend, trotz der vielen Ausfälle, die Namen, die du eben genannt hast, Dietrich, das, was Bundestrainer Jupp Derwall da nominiert hatte für Italien, das war schon, wie Rubesch meinte, durchaus Spitzenklasse. Das konnte sich schon sehen lassen.
Es war das Team, das individuell am besten besetzt war. Wenn man sich die Mannschaft, deutsche Mannschaft damals anguckt, das war schon eine richtig gute Truppe mit Bernd Schuster beispielsweise. Der junge Lothar Matthäus feierte damals ja auch sein Debüt. Nicht zu vergessen auch noch einen Akteur wie Karl-Heinz Rummenigge, der zum besten Spieler des Turniers auch gekürt wird, was aber auch so ein bisschen umstritten ist. Schuster ist vielleicht ganz interessant, 20 Jahre Mittelfeldspieler vom 1. FC Köln, weil Schuster bei vielen Erinnerungen an Günter Netzer wachrief. Und wenn man sich den Bewegungsablauf von Schuster anschaut, das war wirklich so ein bisschen netzermäßig. Ein sehr eleganter, aber auch durchaus physisch starker Spieler, technisch brillant. Also ein Spieler, der eigentlich die Sehnsucht nach einer Wiederkehr der Spielkultur der Jahre 1970 bis 1972 verkörperte. Also viele sahen in ihm eben den legitimen Nachfolger von Günter Netzer.
Und die Belgier, was war das für eine Truppe? Also wenn man Berichte der Bild-Zeitung von damals nochmal nachliest, dann war das eine Thekentruppe voller ketterauchender Alkoholiker.
Ja, die Bild-Zeitung spielt bei solchen Turnieren eine interessante Rolle. Und ich glaube, was sie animiert hat, war ihr Glaube, dass sie das WM-Finale 1974 durch eine ähnliche Story entschieden hätte. 1974 ist ja so gewesen, die Holländer, die Deutschen waren in so einer alten Sportschule da oben im schleswig-holsteinischen Malente kaserniert, anders kann man das nicht nennen, während die Holländer im Hotel Krautkrämer bei Münster residierten und dort mächtig Party feierten. Und es gab damals eine besonders intensive Party und lange Party nach dem Sieg der Niederländer über die DDR in der zweiten Finalrunde. Und angeblich werden dann zu später Stunde Cruyff und andere Spieler mit einigen Dorfschönheiten aus Münster-Hiltrup im Pool des Hotels nackt planschen gegangen. Und das hat die Bild-Zeitung groß vermeldet. Und angeblich, so geht die Story, hat es zu einer schweren Ehekrise im Hause Cruyff geführt. Und Cruyff nächtelang mit seiner Frau Dani telefoniert. Und beim Finale soll er dann eben völlig ausgelaut gewesen sein. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass von den 7 Auftritten, die er hatte bei diesem Turnier, der Auftritt im Finale der schwächste war. Und das habe dann das Spiel zugunsten der Deutschen entschieden. Das ist die Geschichte der Bild-Zeitung, die sie periodisch auch immer wieder bringt. Wir haben die Weltmeisterschaft 1974 entschieden. Und ich glaube, dieser Glaube daran hat sie dazu animiert, das doch auch mal zu versuchen, jetzt nur mal beim EM-Finale 1980. Also hat man Berichte gebracht, dass im Team da lauter Säufer und Quarzer wären, dass sie außerdem ziemlich großmäulig wären, etc. Und versucht auf diese Art und Weise, die Belgier zu verunsichern.
Alles also ein bisschen übertrieben von der Bild, wobei die Geschichte schon einen wahren Kern hatte, zumindest insoweit, dass Wilfried van Moor, der zentrale Mittelfeldspieler der Belgier, tatsächlich im wahren Leben eine Kneipe betrieb. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dieser Wilfried van Moor beim Turnier einer der besten Spieler war. Wie musste man die belgische Mannschaft denn insgesamt wirklich einschätzen?
Es war ein Team, dessen Stärke eigentlich die Defensive mehr war, mit einer variantenreichen operierenden Abwehr. Deswegen hat man ihre Defensivtaktik auch als Kopie des italienischen Fußballs so ein bisschen verspottet, also als belgischen Catenaccio.
Und um diesen belgischen Abwehrriegel zu knacken, brauchte es eben besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die der deutsche Bundestrainer Jupp Derwall in einem 1,88 Meter großen Hamburger vermutete, Horst Rubisch, einem fußballerisch sehr spät berufenen. 29 Jahre alt war Rubisch zum Zeitpunkt des Endspiels und hatte sich erst 5 Jahre zuvor für eine Karriere als Profifußballer entschieden. Der war nämlich auch als Handballer durchaus ziemlich gut gewesen und entsprechend war auch ein Handball-Bundesligist an ihm interessiert gewesen, aber Rubisch sagte, nee, ich möchte den Fußball wählen, war dann zunächst zu Rot-Weiß Essen gegangen und 1978 dann zum HSV gewechselt. Ja, und Bundestrainer Jupp Derwall, der hatte Rubisch nur ins EM-Aufgebot berufen, weil sich ja, wie gehört, der Schalker Klaus Fischer das Bein gebrochen hatte. Tja, und nun sollte eben dieser Rubisch in seinem erst 5. Länderspiel die Kohlen aus dem Feuer holen und den Unterschied machen.
Die Strategie von Derwall war, diese gegnerische Abwehrkette unter Einsatz der Körpermasse von Rubisch quasi auseinanderzusprengen und Lufthoheit bei Flanken zu erringen.
Problem war nur, in seinen 4 Länderspielen vor diesem Finale hatte Rubisch noch kein einziges Tor für die Nationalmannschaft erzielt.
Zum Finale kamen 48.000 Zuschauer ins Stadio Olimpico zu Rom und sahen zunächst eine sehr selbstbewusst auftrumpfende deutsche Mannschaft, eine sehr sicher agierende deutsche Mannschaft. Und in der Anfangsphase hatte Belgien seinem Keeper Jean-Marie Pfaff, wir kennen ihn noch als Keeper des FC Bayern München, zu verdanken, dass die Deutschen nicht schnell in Führung gingen. In der 10. Minute war es dann trotzdem soweit. Getroffen hatte Rubisch.
Kalov, Schuster, toujours. Attention, c'est dangereux, tir. Et but de Rubisch. Révélation belge, allemande plus exactement, et très joli but.
Nach einem Doppelpass zwischen Alofs und Schuster hat Rubisch den Ball mit der Brust gestoppt und aus 17 Metern gekonnt aufs belgische Tor gezimmert und ein tückischer Aufsetzer, den Pfaff nicht zu fassen bekam und der dann zum 1:0 einschlug.
Mit dem Fuß hatte Rubisch also das 1:0 gemacht und nicht wie geplant und so oft von Rubisch beim HSV zuvor gesehen mit dem Kopf. Flanke Manikals, Kopfball Horst Rubisch, Tor, so lief es ja gewöhnlich auf Clubebene für ihn. Aber Fuß oder Kopf, das war dem Bundestrainer und das war auch Rubisch damals natürlich herzlich egal. Hauptsache endlich dieses Tor, Hauptsache die Führung, die dem deutschen Spiel dann allerdings keine Sicherheit gab.
Anschließend kippte das Spiel dann immer mehr in Richtung der Belgier. Die Deutschen hatten große Probleme, mit der Raumdeckung der Belgier klarzukommen, die ihrerseits auch versuchten, das Tempo aus dem deutschen Spiel zu nehmen durch viele Querpässe. Sie haben dann schließlich den Ausgleich erzielt, auch durchaus verdient. Da hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass Hans-Peter Briegel raus musste aus dem deutschen Abwehrverbund und durch Bert Kuhlmann ersetzt werden musste, wodurch das Spiel einen Bruch erlitt. Und Bernd Schuster, der eine sehr starke erste Halbzeit absolviert hatte, der doch zusehends mit konditionellen Problemen zu kämpfen hatte. Es kommt dann die 71. Minute. Van der Elst setzt sich gegen Bernhard Dietz zunächst durch. Stiedlicke eilt herbei, stoppt den Belgier mit einem Foul, das der österreichische Schiedsrichter Erich Linnemeier im Strafraum sieht, wobei er wohl Jetzt, das ist zumindest meine Erkenntnis, also die Zeitlupe belegt, ziemlich eindeutig, dass die Chilige Attacke kurz vor der 16-Meter-Linie erfolgt.
Penalty, Penalty! Oui, oui, oui!
Ah! On revoit cette action et c'est depuis un moment devant les buts allemands.
Für die Jüngeren unter euch Zuhörenden, damals gab es ja noch keinen VAR. Damals wurden solche Situationen gar nicht überprüft. Damals stand die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Auch wenn der hier, wie schon der Schiri aus dem Gruppenspiel gegen die Niederlande, offenbar leichte Sehschwäche hatte. Gegen die Niederlande, da hatte nämlich der junge Lothar Matthäus bei seinem Länderspieldebüt ebenfalls ein Foul nahe dem Strafraum begangen, das der Schiri der Partie unberechtigterweise ebenfalls dann in den Strafraum verlegt hatte.
Et but! Un but partout! Tout est à refaire. Je vous disais à l'instant qu'il fallait un but.
Im Spielverlauf her, mit dem die deutsche Mannschaft eigentlich überhaupt nicht klarkommt, die nun erheblich zu schwimmen beginnt, das Spiel einfach nicht mehr im Griff bekommt. Umgekehrt, die Belgier sind natürlich jetzt im Aufwind. Angriff auf Angriff rollt auf den Kasten von Toni Schumacher. Nicht nur Schuster ist angeschlagen, ist sichtlich angeschlagen, auch Stielig ist angeschlagen und man stellt sich als Zuschauer, ich kann mich ja auch noch erinnern, als ich das Spiel am Fernsehen gesehen habe, ich dachte, es kommt eine Verlängerung und eine Verlängerung wird es aber für die Deutschen wahrscheinlich gut aussehen. Also aufgrund dieser Tatsache, dass einige Schlüsselspieler doch sehr ermüdet mittlerweile wirken. Dann kommt es aber 89 Minuten, bekommen die Deutschen nochmal einen Eckball zugesprochen.
Wir haben noch 100 Sekunden bis zum Ablauf der regulären 90 Minuten. Eckball für Deutschland durch Rummenigge von der linken Seite. Der Münchner läuft an, wird jetzt mit dem rechten Fuß treten. An den Elfmeter vom Kopfball, Tor! Tor durch Rubisch! Und da stürmen sie alle auf ihn zu! Jetzt macht er seinem Spitznamen Kopfballungeheuer alle Ehre und macht das Tor.
Rummenigge soll übrigens vor dem Eckball einem ihm bekannten, nahe der Eckfahne sitzenden Fotografen zugeraunt haben. Halt mal dein Objektiv drauf. Jetzt kommt was. Dann hatte er diesen Eckball exakt dahin gezirkelt, wo er ihn auch haben wollte. Und Rubisch, ja, der hatte sich für diesen Eckball auch genau richtig im Strafraum positioniert, hat er nach dem Finale im NDR erzählt.
Weil die Belgier hinten ziemlich kompakt standen. Der Dreier und der Vierer standen dadurch immer genau in der Mitte vom Tor. Dann haben wir gesagt, einer am kurzen Pfosten und einer lang. Und ich bin dann am langen gegangen. Vorher hat der Peter Briegel immer kurz gespinnt. Und jetzt, ich weiß jetzt nicht im Moment, wer da kurz stand. Und dadurch wurden die etwas auseinandergerissen. Man hatte also einen Lock, der Vierer ging mit mir mit. Und wenn man dann weiß, halt eben, wo der Ball hinkommt und man von vornherein schon mal laufen kann, hat man diesen einen Meter Vorsprung. Und der hat nachher gereicht dabei.
Aber das Tor wäre fast gar nicht zustande gekommen, denn kurz zuvor hatte Rubisch noch körperliche Probleme gehabt, hätte um ein Haar sogar ausgewechselt werden müssen, erzählt er hier weiter.
Der Manikal schlug von rechts in die Flanke rein und ich bin mit dem Torwart zusammen hochgegangen und er hat mich ein bisschen unglücklich getroffen mit dem Knie genau am Oberschenkel oben. Was also ziemlich schmerzhaft war. Wie gesagt, bei uns sagt man das so, glaube ich, Pferdekuss. Und jetzt sah es in erster Linie so aus, dass ich also nicht mehr laufen konnte. Ich konnte nicht mehr antreten und knickte ewig ein, weil er wohl irgendwie die Nervenpartie da oben getroffen hatte. Aber nach 5, 6, 7 Minuten ging es dann einigermaßen wieder.
Glücklicherweise. Rubisch biss sich also durch und erzielte dann per Kopf, wie es sich für ein Kopfballungeheuer, so ja sein Spitzname, auch gehört. Das 2:1 für Deutschland.
Ja, das ist dann auch der Endstand des Spiels und als erstes Land hat Deutschland zum zweiten Mal den EM-Titel gewonnen.
Jupp Derwall umarmt sie alle, herzt sie alle, auch seinen Kapitän Bernhard Dietz, diesen vorbildlichen Kämpfer, der ja noch nie einen Titel gewonnen hat und nun am Ende seiner Laufbahn gleich den Pokal überreicht bekommt. In seinem 45. Länderspiel mit 32 Jahren.
Unterm Strich, Dietrich, war dieser Titelgewinn denn auch verdient?
Schon verdient bei einem allerdings schwachen Turnier, das muss man auch sagen. Vom Verlauf des Finales dann auch vielleicht ein bisschen glücklich, aber wenn ich die Summe der Spiele nehme, dann würde ich sagen, ja, das war schon okay, dass wir es gewonnen haben. Aber es war nichts Ruhmreiches und es beginnt dann ja auch eine sehr schwierige Phase für den deutschen Fußball. Also dieser Hoffnungsträger Bernd Schuster spielt ja nie wieder ein Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft. Also beim folgenden WM ist er zunächst einmal verletzt und 84 hat er dann keinen Bock auf Jupp Derwall. Er kritisiert Derwall dafür, dass er nur Athleten haben wollte und dass der Derwall-Fußball nur aus Rennen bestehen würde und nicht aus Spielen. Das ist sicherlich mit einer Erklärung dafür, dass die Spielkultur der deutschen Nationalmannschaft auch nicht besser wird, sondern eher schlechter wird. Und 82 wird man dann ja zwar Vize-Weltmeister, aber ist wahrscheinlich der verhassteste Vize-Weltmeister aller Zeiten.
Wegen der Vorfälle im Turnier, zum Beispiel ja die Ergebnisabsprache mit Österreich in Gijón, damit beide Teams in die K.O.-Phase kamen. Ja, und dann das legendäre Halbfinale gegen Frankreich mit diesem bösen Foul von Toni Schumacher gegen Patrick Battiston.
Ja, 84 kommt dann eine absolute Offenbarungsart ja dann bei der EM in Frankreich.
Genau, bei der der deutsche Fußball dann einen historischen Tiefpunkt erreichte. Und deshalb reden wir in der nächsten Episode über ein legendäres EM-Spiel, bei dem Deutschland mal ausnahmsweise nicht dabei ist. Wir widmen uns nämlich dem Endspiel der EM 1984 mit Frankreich und Spanien und dem herausragenden Michel Platini, der kein Meister der Armut, sondern ein König der fußballerischen Qualität war. Hier bei der EM-Spezialstaffel der 100 Fußballlegenden mit den legendärsten EM-Spielen. Danke, dass ihr in diese Folge unserer EM-Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden reingehört habt. Wenn euch diese Staffel zu den legendären EM-Spielen gefällt, wenn euch diese Serie insgesamt gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Abo-Glocke drückt, wenn ihr kommentiert, bewertet und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr auch mal bei Instagram reinguckt, wäre das auch super. 100 Fußballlegenden heißen wir da. Danke fürs Folgen. Wir lesen und hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.